Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen. Und wir haben heute das Thema Zeit der Gnade. Natürlich wisst ihr alle als gestandene Gemeinde, was Gnade ist. Und ich gehe mal davon aus. Aber wir wollen zunächst einmal eine Bibelverse lesen aus 1. Korinther 15, den Vers 10. Da schreibt Paulus an die Korinther: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir war und in mir ist. Und aus dem Epheserbrief, auch bekannte Stellen aus dem 2. Kapitel, den Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Soweit diese Verse. Ja, Gnade, Zeit der Gnade. Gnade ist ein Beziehungsgeschehen. Das Gegenteil ist ja Gnadenlosigkeit oder Rücksichtslosigkeit oder mein Recht einfordern. Ohne Gnade, ohne Rücksicht. Uns ist Gnade zuteil geworden. Und diesen Gesichtspunkt der Gnade wollen wir heute Morgen mal versuchen, so ein bisschen zu beleuchten mit vielen Beispielen. Ich fange mal an. 1989, 1990 wissen wir noch, da war ein großes Aufbegehren nach Freiheit in den Ostblockländern, in Prag, Budapest und in vielen anderen osteuropäischen Städten war der Aufbruch, nicht, nach Freiheit, endlich weg von den Gängelungen, von der Obrigkeit, dem Betrug und die Unfreiheit, Angst und Repression, endlich diese Fesseln abwerfen, Freiheit, selbstbestimmen. Und wir merken auch Ähnliches bei den Reformatoren des 14., 15. und 16. Jahrhunderts, nicht? Da war auch plötzlich ein Fragen, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Und der erste war natürlich Luther, der sich diese Frage stellte. Und sein Beichtvater sagte immer, lies den Römerbrief, Martin, lies den Römerbrief. Und da steht ganz klar, Rechtfertigung allein aus Glauben und aus Gnaden, allein Christus und allein Gottes Wort, die Schrift. Und dann waren die anderen Reformatoren natürlich noch dann, hab mal einige notiert hier, Jan Hus zum Beispiel und in der Tschechoslowakei, das war überhaupt der erste Reformator, der in den Gottesdienst auch Gesang eingeführt hat. Über 200 Predigten hat er gehalten und hat ganz fest daran gehalten, nur die Gnade Gottes rettet uns, nur Christus und nur der Glaube. Und nicht irgendwelche Rituale oder irgendwelche Reliquien und Weihwasser und was nicht alle und irgendwelche Heiligen. Die retten uns nicht. Es ist die Gnade Gottes. Und da waren noch andere. Ulrich Zwingli, der Schweizer im Großmünster in Zürich, der hat ebenfalls die Gnade Gottes betont. Und Jan Hus hat man später natürlich verbrannt. Im Konzil in Konstanz, man konnte diesen Ketzer nicht ertragen. Ja, soweit diese, dann war noch Johannes Calvin in Genf, der die erste ja fundamentale Überlegung zu Gnade Gottes und auch dieses erste reformatorische Grundsatzprogramm geschrieben hat. Also was ist Gnade? Gnade ist unverdiente Zuwendung von Seiten eines Höheren. Also ein Niedriger kann einem Hohen keine Gnade geben, aber der Hohe, der König, das Gericht, der Präsident, der das Sagen hat, der kann Gnade oder auch begnadigen. Wenn zum Beispiel die Königin Elisabeth, die wir alle kennen, die ja schon sehr lange im Amt ist, wenn sie jemand zuwinkt und derjenige geht hin, dann ist das eine besondere Gnade. Das wissen die meisten gar nicht. Warum ist das eine Gnade? Denn die Könige und auch die, der ganze Adelstand, die verkehren nicht mit bürgerlichen Leuten. Die sind für die bürgerlichen Leute, wenn man es genau nimmt, Luft.
Und wenn die Königin dir zuwinkt oder ein Adliger oder jemand vom Königshaus dir zunickt, dann ist das eine besondere Gnade. So ist das. Kein Mensch hat Anspruch auf Gnade. Gnade wird freiwillig gegeben. Da ist mir ein schönes Beispiel vom alten Fritz, Friedrich dem Großen, in Erinnerung gekommen. Der hatte während seiner Amtszeit auch schon mal Gefängnisse besucht und sagte so, heute will ich mal einen begnadigen. Und dann wurden dann ein paar Gefangene vorgeführt, die dafür in Frage kommen. Dann hat der alte Fritz gefragt, na, wie ist er denn so? Dann sagte der Erste, Majestät, es ist alles nur ein Justizirrtum. Also ich bin hier völlig unschuldig, sagt Majestät. Und der Nächste? Ja, Majestät, also ich habe zwar was gemacht, aber so schlimm war das gar nicht. Das machen andere auch. Der Nächste, der Nächste. Und dann kam einer, der sagte, Majestät, ich möchte mich bedanken. Ich bin zu Recht hier. Das, was ich getan habe, ist unverzeihlich. Und ich bin froh, dass ich im Gefängnis bin und diese Strafe bekomme, damit ich darüber nachdenken kann. Ich werde das nicht nochmal tun, was ich getan habe. Und dann sagt Majestät, den können wir begnadigen. Der hat seine Schuld eingestanden. Das ist Gnade. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mit uns das so bewusst wird, was Gnade ist. In Indien, im Hinduismus, da gibt es ja diese sogenannten Kasten. Das ist eine soziale Schicht. Offiziell nach der Regierung sind Kasten verboten, gibt's nicht mehr. Aber sie gibt es natürlich noch. Es gibt 4 Hauptkasten. Die oberste Kaste, die Elite, das sind die Brahmanen. Ich habe euch schon mal erzählt, bei uns im Dorf habe ich mal einen Brahmanen kennengelernt. Nicht? Oh, seine glänzenden Augen und nicht er und seine Familie, alle studiert und die Kinder, ja, Ärzte und was nicht alle. Also eine Brust voller Stolz, wir sind was. Nicht? Dann gibt es doch die anderen 3 niederen Kasten. Dann gibt es wieder Unterkasten, 5000 Unterkasten. Und unter den 5000 Unterkasten 25.000 andere Kasten. Und die niedrigsten, die ganz niedrigsten, das sind die sogenannten Unberührbaren. Oder man sagt auch, das sind die Zerbrochenen. Oder das ist der Dalit. Der darf noch nicht mal Wasser holen am Brunnen. Der ist so niedrig, der macht die dreckigsten Arbeiten. Und man geht auch seinem Schatten, wenn er irgendwo hingeht, seinen Schatten aus dem Weg, damit ja sein Schatten nicht auf mich fällt. Also der ist noch mehr oder noch weniger wie Dreck. Das ist ein Dalit. Und in Indien gibt es 160 Millionen Dalit. Und ihr Lieben, niemand kann aus der untersten Kaste in eine höhere Kaste wechseln. Du wirst in einer Kaste hineingeboren. Du kannst die Kaste nicht wechseln. Du bist gefangen darin. Und wisst ihr, was Gnade ist? Jesus wurde ein Dalit, ein Unberührbarer. Paulus sagt es im Philipperbrief, nicht? Er hat sich selbst zum Knecht gemacht, zum Knecht, war gehorsam bis zum Kreuzestod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Das Kreuz ist ein Schandmal. Da wurden die Verbrecher außerhalb Jerusalems auf den Hügeln aufgehängt bzw. gekreuzigt. Jesus wurde ein Dalit für dich und mich, ein Unberührbarer, einer, der ganz unten ist. Jesaja sagt, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet, diesen Sohn Gottes. Das war Jesus. Und dass er zu uns gekommen ist als Dalit, das ist Gnade. Und deshalb sagt auch Paulus im Philipperbrief, deshalb wurde Jesus hoch erhoben und hat einen Namen bekommen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters, weil sich dieser Sohn Gottes aus dem Himmel so sehr erniedrigt hat, nicht nur Mensch geworden ist. Er wurde ganz niedrig, Knecht, Dalit, ganz unten, um deinetwillen. Ihr Lieben, das ist Gnade. Und wenn uns das bewusst wird, dann können wir nur anbeten. Paulus wurde ja, lesen wir im 2. Korinther 12, in den dritten Himmel entrückt. Er sagt das so ein bisschen verklausuliert. Und was er da sah und hörte, sagt er, unaussprechliche Worte, die einem Menschen nicht zustehen, dass sie ausgesprochen werden. Wir wissen nicht, was das ist. Und da gibt es viele Exegeten, die haben sich da einen Kopf drüber gemacht und überlegt, was mag das sein? Vielleicht hörte er etwas von dem göttlichen, von der göttlichen Kommunikation, wie Gott mit seinen Engeln spricht, mit dem Heiligen Geist, mit dem Sohn. Und er war erstaunt von dieser göttlichen, liebevollen Umgangskultur, diese göttlichen, heiligen Worte, unaussprechlich. Und dieser Gott, dieser Christus wurde Mensch und hat sich so erniedrigt, ein Dalit geworden. Das ist Gnade. Gnade, Annahme. Zu aller Gnade gehört natürlich auch, dass man diese Gnade annehmen muss. Sie ist geschehen. Und wir sind eingeladen, alle Menschen sind eingeladen, diese Gnade anzunehmen. Deshalb gibt es Hoffnung für alle. Wir haben uns unten an der Gemeinde stehen so ganz großen Buchstaben, Hoffnung für alle. Und alle Autofahrer, die da vorbeifahren, da ist auch keine große Kreuzung, die bleiben da stehen und wenn sie links und rechts gucken, mal rechts, dann sehen sie Hoffnung für alle. Wir hoffen und beten, dass das die Menschen auch begreifen. Hoffnung für alle. Ja, warum Gnade? Ich habe es mir mal genau aufgeschrieben. Denn die göttliche Gnade ist der Wendepunkt zum ewigen Leben. Sie rettet uns vor dem sicheren Tod. Sie erreicht uns, wenn wir die eigene Hilfsbedürftigkeit und die eigene Schwachheit erkennen. Diese Gnade bedeutet, das eigene Sündenelend zu erkennen, zuzugeben und Zuflucht zu nehmen zu dieser Gnade. Und um Vergebung zu bitten. Sie bedeutet, dass unser Leben fast verloren war, aber wir im letzten Augenblick durch die Gnade Gottes errettet wurden. Und so dürfen wir uns satt trinken an der Gnade Gottes. Wir müssen nichts tun. Wir müssen nicht, wer weiß, welche Leistungen erbringen. Das würde die Gnade ja schmälern und das Werk Christi ja noch schmaler machen. Nein. Jesus hat alles für uns am Kreuz getan. Sein Blut hat dich und mich erkauft und unsere Sünden abgewaschen. Ja, heute ist es leider so, dass viele Menschen sich vom Glauben abwenden. Die Menschen verlassen die Kirche und wir sind alle traurig darüber. Aber die Menschen verlassen die Kirche nicht nur wegen der vielen Missbrauchsfälle. Auch so, in vielen Kirchen wird nicht mehr das Evangelium so verkündigt von der Gnade, wird nicht aufgerufen zur Buße und Umkehr. Im Gegenteil, in viele Kirchen segnen auch das, was heute Gott ein Gräuel ist. Und da kann kein Segen darauf ruhen. Und deshalb verblasst das Evangelium und es wird alles Mögliche heute gepredigt. Wir sprechen vom Zeitgeist, Ehe für alle und mein Bauch gehört mir und Abtreibung als Menschenrecht. Jawohl, das wollen wir und die Kirchen stehen an vorderster Front, um das zu unterstützen. Das geht natürlich nicht. Das steht in einem Widerspruch zum Wort Gottes. Paulus schreibt in Titus 2, Vers 11, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und sie erzieht uns, dass wir absagen dem göttlichen, gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt leben, nach Luther. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöst und von aller Ungerechtigkeit reinigt und sich selbst zum Volk, zum Eigentum, was eifrig wäre zu guten Werken. Ihr Lieben, das hat Gott getan. Keine Behörde, keine Verwaltung, keine Kirche und keine Politik. Gott hat Gnade geschenkt und begnadigt jeden, der an Jesus glaubt, von Herzen glaubt und ihm die Schuld seines Lebens bringt, der wird begnadigt. Der wie beim alten Fritz, der zugibt, ja, Ich müsste eigentlich da am Kreuz von Golgatha hängen. Wenn ich auf mich sehe, ich sehe doch, was in mir ist. In mir ist nichts Gutes. Paulus sagt es so ähnlich. Aber was ich bin, bin ich durch die Gnade. Wisst ihr, als der Jesus in die Welt kam, nicht? Da kam er ja in einer Zeit, in Galater 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war. Nicht? Also es war die Zeit, die von Gott besehen war, so jetzt kann der Sohn kommen. Da kam er in der Zeit, in der großes soziales Elend in Israel herrschte. Israel war besetzt von den Römern und er kam in sein Volk. Für ihn war noch nicht mal, für den Sohn Gottes, noch nicht mal eine Herberge frei. Er musste in einen Stall, wurde er geboren. Der Sohn Gottes, der von Ewigkeit kommt. Ja, und er kam in einer Zeit, wo auch in Israel durch das mosaische Gesetz immer mehr Zwänge und immer mehr Vorschriften und Rituale herrschten. Dazu kam, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten noch die Gesetze, mosaischen Gesetze, noch verschärften. Es herrschte eine Priesterkaste. Es herrschte Gesetzlichkeit, kalte Gesetzlichkeit. Und da kam natürlich auch sehr viel seelisches Elend. Der Herr Jesus, da sagt es der Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und, heißt es, als wir ihn sahen, was wir sahen, war Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dieser Jesus hat dann mit allen gesprochen, hat Seelsorge betrieben, nicht nur an Pharisäer und Schriftgelehrten, mit denen diskutiert, Johannes 6, sondern auch mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit den Ehebrechern, mit den Leuten, die an der Seite stehen, mit den Samaritern, mit den Minderheiten, mit den Verachteten, mit den Ausgegrenzten hat Jesus gesprochen. Und dafür wurde er angefeindet. Nicht? Das sind doch Sünder, mit denen kann man doch nicht sprechen. Doch die Kranken bedürfen des Arztes. Jesus ist der Sohn Gottes, der da litt, der in Niedrigkeit hier auf dieser Erde gekommen ist. Er verkörpert die Herrlichkeit. Johannes sagt, was war denn da zu sehen an der Herrlichkeit? Im Hebräischen gibt es 6 verschiedene Begriffe für Herrlichkeit. Es war eine innewohnende Herrlichkeit. Die Menschen haben gespürt, dieser Jesus, der ist echt. Der hat kein eigenes Haus gehabt, kein Vermögen, nicht wer weiß, welche Dinge angehäuft, gekauft, so wie wir. Er lebte von der Liebe des Vaters. Tagsüber gearbeitet, nachts ging er auf den Berg und betete zum Vater. Da kam es zu einem inneren Wesensaustausch zwischen Vater und Sohn. Die Liebe beider floss hin und her, hat beide gestärkt. Ihr Lieben, das ist uns geworden durch die Gnade. Der Jesus zerbrach tote Gewohnheiten. Er diskutierte mit den Pharisäern und Schriftgelehrten über den rechten Weg und verkündigte das Wort Gottes. Da stellt auch an uns immer die Frage, lebe ich authentisch echt? Oder habe ich sonntags so mein Sonntagsgesicht, so mein Gottesdienstgesicht? Nicht? Und dann, aber am Montag, da geht's wieder richtig hauen und stechen. Nein, ich weiß, bei euch ist das nicht. Aber mal nur grundsätzlich mal so die Frage, nicht? Lebe ich echt als Christ? Wir sollen leben, so sagt uns das Wort Gottes, damit Christus in uns Gestalt gewinnt. Das heißt, wir sollen allmählich so werden wie Jesus. Wir werden nie sein wie Jesus, klar. Aber seine Eigenschaften sollen in uns hervorleuchten. Und wenn das so allmählich geschieht, darüber können wir alt werden. Ich bin schon 80 und da ist noch kein Ende zu sehen. Und Gott hat bei mir noch nicht alles abgeschliffen. Vielleicht bei dir, bei mir jedenfalls noch nicht. Alle Ecken und Kanten, alle die Dinge, die ihm im Weg stehen. Ja, Jesus bearbeitet uns liebevoll, freundlich, gnädiglich. Im Johannesevangelium heißt es, denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Nochmal. Das Gesetz wurde durch Moses gegeben, das mosaische Gesetz. Das heißt, im mosaischen Gesetz, wenn du das tust, die ganzen Bestimmungen und Gebote nach dem Alten Testament, dann wirst du leben. Wenn du sie nicht tust, wirst du sterben. Hast du kein Leben. Aber durch Jesus ist Gnade und Wahrheit gekommen. Das ist der andere Pol. Wahrheit heißt, so ist Gott. Lukas 15 vom verlorenen Sohn, er wartet auf dich mit offenen Armen. Wo ist der Verlorene? Endlich, endlich. Er muss erst bei den Schweinen landen. Dann kommt er in sich. So ist Gott. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Durch Gesetze, Verordnungen, Rituale, auch durch Kirchengesetze und was man da alles im Mittelalter erfunden hat, nicht? Ablasshandel und Sondersteuern. Und die Leute haben ja gemerkt, die Bischöfe, Kardinäle und Päpste leben wie die Made im Speck, nicht? Und das Volk wird natürlich dumm gehalten, bis dann die Reformatoren entdeckt haben, Rechtfertigung allein durch Glauben, durch Gnade, allein Jesus und allein die Schrift. Diese vier, sonst nichts. Brauchen keine Kathedralen bauen, keine Klöster und was nicht alle, uns Kasteien, brauchen wir nicht. Uns ist Gnade geschenkt. Wir sind Sünder, aber begnadigte Sünder. Wir dürfen aufatmen. Ach, dir ist Gnade zuteil geworden. Du bist ein Kind Gottes geworden durch den Glauben. Ist doch was anderes, nicht? Stehst nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Ein Kind Gottes geworden. Um mal zu zeigen, dass wir durch Gesetze niemals Gott gefallen können. In der Tora gibt es 613 Gebote, die der Jude einhalten musste. Und es gibt 365 Verbote im Judentum, also fast 1000 Verbote und Gebote, die man einhalten muss. Zum Beispiel, du darfst kein Mischgewebe tragen aus Wolle und Leinen, war verboten. Tragen fast alle heute. Aus dem Rindfleisch muss eine bestimmte Sehne entfernt werden. Oder Milch und Fleisch müssen getrennt aufbewahrt werden und unterschiedliches Geschirr verwandt werden. Du darfst im Judentum nur Fisch essen, wenn dieser Fisch auch Schuppen und Kiemen hat. Also wir sehen, das kann man gar nicht anders halten. Da muss man schuldig werden, nicht? Das ganze System war dann eine Fassade. Hinter der Fassade sah es ganz anders aus. Ich habe euch ja mal erzählt, ich wiederhole es mal, in Gelsenkirchen in meiner Jugendzeit wurde mal ein Film gedreht, das Wunder des Malachias. Und da baute man, das konnte ich sehen, eine Fassade auf. Da war ein Trümmergrundstück, das war leer und da hat man eine Fassade aufgebaut. Und vorne sah die Fassade aus, richtig mit Fenster und mit Klinker, aber das war alles nur Spanplatten und Latten. Hinten wurde es abgestützt, aber von vorne sah das richtig aus wie ein massives Haus. Und mit so einem Sockel und der Eingang, Eingangstür und so. Also, da guckst du dahinter, da ist gar nichts. Und so war auch hier, als Jesus in die Welt kam, das war auch nur Fassade. Viele haben sich echt bemüht, aber das Einhalten konnte keiner garantieren. Und bei dieser ganzen Gesetzlichkeit, wo ist denn da Freude? Wo ist der Gesang? Wo ist der Ausdruck des Herzens über das, was uns Gott geschenkt hat? Das fehlt. Einige Gedanken zu dem Predigtext, 1. Korinther 15, 10. Paulus sagt, durch die Gnade bin ich das, was ich bin. Und vorher schreibt er, ich tue euch aber, Brüder, das Evangelium kund, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr daran festhalten. Was ist das Evangelium? Es ist ja keine Lehre, die man sagt, die kann ich jetzt studieren. Nicht so 3 Semester oder 10 Semester und so weiter, sondern es ist eine Kraft Gottes, sagt Paulus, die einen Menschen verändert. Das Evangelium ist die Botschaft von Jesus. Er ist gekommen, gekreuzigt, auferstanden und zum Himmel gefahren und zu Rechten des Vaters. Das ist das Evangelium. Das gilt es anzunehmen. Das kann man natürlich auch noch verfeinern, natürlich. Ach, da gibt es auch viele Dinge, die man noch hinzufügen kann. Klar, auch von der Schrift her. Aber das ist im Groben genommen das Evangelium. Du musst nichts leisten. Durch die Gnade darfst du natürlich dem Herrn treu folgen. Du darfst dem Herrn dienen. Du darfst alles tun für den Herrn. Aber du kannst dir das Heil nicht erdienen. Du kannst nichts hinzufügen. Ich darf durch die Gnade das sein, was ich bin. Und Paulus sagt, seine Gnade war nicht vergeblich. Ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Als Apostel habe ich keinen Minijob oder 450-Euro-Basis. Nein, nein. Er hat mehr gearbeitet als die anderen. Und dann, um keinen auf die Tasche zu legen, hat Paulus dann noch nebenbei seine Zeltmachertätigkeit ausgeführt mit Aquila und Priscilla. Wollte keiner auf die Tasche legen. Nein, er hat mehr gearbeitet als die anderen. Im Epheserbrief sagt er ganz klar, durch die Gnade seid ihr errettet. Macht euch nichts vor, nicht dadurch, dass ihr so fromm seid oder so nett seid. Die Gnade hat euch, hat dich errettet, an der Hand genommen. Paulus bezeichnet sich als den geringsten Apostel, aber durch die Gnade bin ich das, was ich bin. Hier zeigt die Gnade ihre Wirkungen. Wie die Gnade wirkt, sie verändert Menschen. In dem Bewusstsein, was ich durch die Liebe Gottes geworden bin. Ich war einst verloren. Und jetzt durch die Gnade hat mich Gott gesucht und dich gefunden. Und dich errettet. Und zu seinem Eigentum gemacht. Du darfst ihm dienen. Egal wie alt wir sind, ich komme zum Schluss. Diese heilbringende Gnade muss auch heute verkündigt werden. Wir stehen nicht unter religiösem Leistungsdruck. Wir sind aus Gnaden errettet durch den Glauben. Und das nicht aus uns. Die Gnade hat dich gesucht und dich gefunden und dich nach Hause gebracht. So dürfen wir ganz entspannt und ganz voller Freude dem Herrn Jesus folgen, dem Vater danken für seine Gnade, wie wir es auch in den Liedern ja gesehen haben. Oder wie es in einem Liedtext heißt, geh unter der Gnade. Ja, wir dürfen unter der Gnade gehen, die uns geworden ist. Das wünsche ich euch auch, dass ihr das festhaltet. Was ich bin, bin ich nicht durch religiöse Leistungen, nicht durch Rituale, nicht durch Kirchengesetze und alles Mögliche, sondern was ich bin, bin ich durch die Gnade. Du darfst dann auch sagen, und diese Gnade Gottes ist nicht vergeblich. Und dafür dürfen wir Gott, dem Vater, danken und ihm die Ehre geben. Amen.